PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Mein heutiger Gast ist Amelie Mohr. Mit ihr spreche ich heute über ihre Tätigkeit als Paar- und Sexualtherapeutin. Ihr beruflicher Weg begann aber in einem ganz anderen Feld, denn zunächst war Amelie nämlich im Berufsschullehramt unterwegs. Damit war sie dann irgendwann gar nicht mehr so recht glücklich und hat dann zwischendurch auch mal als Verkäuferin gearbeitet, bis sie dann Sozialpädagogik studiert hat und irgendwann in der Schwangerenberatung tätig war. Im Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass vor allem auch dort und bei der Beratung von Paaren immer wieder das Thema Sexualität und die Schwierigkeiten damit angesprochen wurden. Weil Amelie dazu dann gerne noch fundierter und nachhaltiger beraten wollte, entschied sie sich dann für die Ausbildung zur Sexualtherapeutin. Heute hat sie ihre Praxis im Raum Freiburg und betreut dort ihre KlientInnen. Hi Amelie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Es ist ja so, dass man über Sexualität und sein Intimleben jetzt, ja, würde ich mal sagen, die Mehrheit spricht da jetzt nicht so locker flockig und gerne darüber. Wie ist es denn bei dir? Hast du da schon immer eher ungezwungen drüber sprechen können oder kam das dann erst so nach und nach auch im Zuge deiner Berufslaufbahn?
Ich konnte da nicht von Anfang an ungezwungen drüber sprechen. Also ich bin lesbisch. Das war schon mal das, die erste Schwierigkeit, mich überhaupt zu outen. Und das war ein langer Prozess, da hinzukommen für mich innerlich. Ich habe mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt, was das so für mein Leben bedeutet und auch für meine Sexualität. Und dann stellte ich darüber hinaus weg, dass mir auch einfach Worte fehlten. Mhm. Also anatomische Begriffe, Unterscheidungen, unterschiedliche Orgasmusformen, was ist, jetzt heute weiß ich, was eine orgastische Entladung ist und was ein Orgasmus ist. Und seitdem mein Wortschatz gewachsen ist, merke ich auch, dass die Gespräche im Freundeskreis und auch mit jedem einfach, es fällt leichter, da ins Gespräch zu kommen, weil die Menschen einfach merken, dass ich Worte zur Verfügung stehen habe, die es leicht machen, darüber zu sprechen.
Finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil es für mich so klingt, als wäre wirklich da Sprache und Worte ein Vehikel oder ein Mittel, was helfen kann, ins Sprechen zu kommen.
Ja, definitiv. Ja. Ist auch in der Therapie zum Beispiel ein wichtiger Baustein, dass ich den, in vielen Therapieformen ist es ja, dass die Klienten von alleine anfangen sollen zu reden. Bei mir ist es genau andersrum, ich gebe den Klienten oft eine Hilfestellung und sage, meinen Sie vielleicht das und das? Oder wenn ich dieses Wort verwende, dann meine ich das und das. Also ich gebe viele Informationen, immer wieder Infoblöcke und erkläre so unterschiedliche Sachen.
Wir schauen nachher noch konkreter auf die Arbeit. Ich würde gerne noch mal auf deinen Weg zur Tätigkeit schauen. Du hast mir eben im Vorgespräch und wie auch gerade in der Anmoderation erwähnt, erzählt, dass du so im Besonderen während der Arbeit da in der Schwangerenberatung, Konfliktberatung, Paarberatung gemerkt hast, irgendwie ploppt immer wieder dieses Thema Sexualität und Schwierigkeiten damit auf. Wenn du dich noch mal zurückerinnerst, kannst du noch mal beschreiben, was so die Knackpunkte waren, die dann in dir ausgelöst haben? Also Mensch, da will ich irgendwie noch genauer hingucken und noch mehr darüber wissen und mich fortbilden.
Also explizit war es in der Schwangerenberatung eine Klientin, bei der ich gedacht habe, ach, da fehlt einfach was bei mir an Wissen. Ich hatte eine Klientin, die ungewollt schwanger war und Ich fragte natürlich, wie kam es denn einfach zu der Schwangerschaft? Und dann sagte sie, ja, wissen Sie, ich bin seit Jahrzehnten mit meinem Mann verheiratet und wir haben lange, lange keinen Sex gehabt und jetzt hatte ich auf einmal wieder Lust auf Sex und habe mit ihm geschlafen und dabei bin ich schwanger geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, die ungewollte Schwangerschaft ist natürlich jetzt hier eine Problemstellung, allerdings ist das eigentliche Problem ja die Lustlosigkeit innerhalb dieser bestehenden Ehe. Und das habe ich auch angesprochen und dann sagte sie, ja, sie wissen aber nicht, mit wem sie darüber sprechen sollen. Sie waren schon mal beim Paartherapeuten, der konnte ihnen dann nicht so richtig weiterhelfen. Und auch in weiteren Gesprächen mit Paaren kam das immer wieder, dieses Thema, das ist so eine Quintessenz beim Paarsein. Das kommt halt immer wieder, ja.
Ja. es gibt ja über sehr viele Berufe Mythen, Klischees, Vorurteile. Ich mutmaße mal, dass es bei dir da ganz besonders wild werden kann. oder absurd vielleicht auch. Erzähl doch mal, mit was wirst du so konfrontiert, wenn du erzählst, was du beruflich machst?
Also, wenn ich es erzähle, in einem Kontext mit neuen Menschen und so, das ist eigentlich wird da Gesprächsstoff draus und das wird ganz angenehm. Aber manchmal gibt es halt auch Leute, die nicht so merken, wissen halt nicht, was sie sagen sollen. Dann erstarkt das Gespräch, sie hören auf. Unangenehm wird es, also naja, was heißt unangenehm? Ich kann damit umgehen, aber ich habe halt manchmal Menschen, die bei mir anrufen und einen Termin haben wollen und halt denken, dass ich keine Gesprächstherapie mache, sondern Liebe,
körperliche Dienstleistungen quasi.
Ja, genau, ja. Anbiete. Ja, das ist dann eher etwas unangenehmer.
Ist das denn dann, wollen die wahnsinnig witzig sein oder liegt da wirklich ein echtes Missverständnis vor?
Nee, da liegt ein Missverständnis vor, okay. Ja, genau. Die ich weiß nicht, was sie, wenn sie auf meiner Homepage lesen, körperorientierte Gesprächstherapie. Ja.
Okay, dann entstehen einfach
es scheinen Bilder zu entstehen, ja, genau.
Ja, okay, verstehe. Das andere ist ja, dass wahrscheinlich Menschen, die das in Anspruch nehmen, eine Beratung bei dir zum Beispiel, dass denen Dinge zugeschrieben werden, irgendwelche, weiß ich nicht, dass sie entweder, weiß ich nicht, vielleicht sexsüchtig sind oder einfach vielleicht irgendwie eine ganz problematische Kindheit haben oder so. Also es gibt auch Vorurteile gegenüber Menschen, die sexuelle Beratungsformen in Anspruch nehmen. Gib du uns doch mal vielleicht so einen Querschnitt über die KlientInnen, die du so betreust. Also vielleicht gibt es ja, sage ich mal, typische Fälle, die immer wieder auftauchen. Oder was können wir uns vorstellen? Wer kommt denn da so zu dir?
Also wenn es jetzt um die, ich mache ja Sexualtherapie und Paartherapie. Bei der Sexualtherapie ist es so, dass ich momentan spannenderweise sehr viele Männer auch bei mir habe. Und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt den Samen August zum falschen Zeitpunkt. Es gibt Erektionsstörungen bei den Männern. Auch Lustlosigkeit ist ein Thema.
Auch bei Männern? Da würde man ja klassischerweise das immer den Frauen zuschreiben. So, die Frau hat keine Lust. Gibt es das auch bei Männern?
Ach, das ist immer in der Sexualtherapie so die Frage, was heißt denn keine Lust haben? Heißt das, ich habe seit 10 Jahren keinen Sex? Oder heißt das, ich habe festgestellt, im letzten Jahr hatte ich 3-mal am Tag Sex. Jetzt ist es irgendwie nur noch 1-mal am Tag. Das ist immer so eine Definitionssache. Ja. Also, ja.
Ja, und dementsprechend kannst du
ihn. Ja, also den Satz, den ich einfach immer von jedem höre, ist, ich bin ja eigentlich ganz normal. Ich habe ja ganz normal Sex. Und ja, natürlich, so ist jeder, der zu mir kommt, ganz normal.
Ja.
Aber ich merke halt, dass jeder vor allem sehr individuell in seiner Sexualität ist. Und das ist schon meinen Klienten, Klientinnen, wenn ihnen das bewusst wird, dass sie eine sehr individuelle Sexualität haben, dass sie dann schon merken, dass man auf dieser Basis auch arbeiten kann. Ja.
Wie ist es denn vom Alter her? Also
alles.
Auch bunt gemischt.
Ja, ja. Also ich habe unter 18-Jährige behandle ich nicht, weil da bräuchte ich ja das Einverständnis der Eltern. Ich hatte allerdings auch schon Anrufe. Und da gibt es auch Mädchen, die das erste Mal Sex hatten und sagen, ich habe unfassbare Schmerzen mit meinem ersten Freund, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oder Jungs, die sagen, ich bin nicht normal, mein Penis ist so klein. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nicht so lang. Ja, und bis hin zu älteren Menschen um die 70, ganz unterschiedlich. Ja. Also Sex kann man ja haben bis kurz vorm Tod, das ist ja.
Genau, das ist vielleicht auch nicht jedem immer so bewusst, ne? Dass das ja genau. ein viel größeres Spektrum der Lebenszeit einnimmt, was man vielleicht so im ersten Moment denkt. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage dazu, weil du das gerade gesagt hast mit den Jugendlichen, dass sie die Einverständniserklärung brauchen. Gibt es denn vielleicht eine andere Anlaufstelle für Jugendliche, wo sie sich hinwenden können mit solchen Themen, ohne ihre Eltern mit ins Boot holen zu müssen?
Also ich weiß nicht, wie da die rechtliche Grundlage, aber es gibt bei Pro Familia einen Anschluss und wo ich auch immer sehr gerne hin, also da verweise ich auf jeden Fall hin und in die Ehefamilienlebensberatungsstellen der Diakonie und Caritas, das ist einfach, weil die so ein Rundum anbieten und ja, genau, einfach, es ist auch bei mir eine Kostenfrage, ne? Also ja, natürlich habe ich einen Sozialtarif, aber auch mein Sozialtarif ist für einen Schüler einfach
Nicht erschwinglich, ja. Ja. TherapeutInnen arbeiten ja mit ganz verschiedenen Methoden und Instrumenten oder Gesprächstechniken und dein Therapieansatz basiert auf dem sogenannten Sex Corporal. Das ist ein Ansatz, der ursprünglich in den 70ern, 80ern von einem Therapeuten in Kanada entwickelt wurde. Und ist, glaube ich, erst seit grob 20, 25 Jahren in Europa bekannt und da vor allem dann erstmal in der Schweiz und Frankreich. Wir können und wollen euch jetzt an der Stelle nicht den kompletten theoretischen Unterbau aufdröseln, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine zugrunde liegende Annahme, dass Körper und Geist immer eine untrennbare Einheit sind und eben auch in der Sexualität immer im Zusammenspiel gesehen werden sollten. Und dass eben jede Emotion, Wahrnehmung, Kognition auch immer, es wird da genannt, einen körperlichen Spiegel hat, fand ich ein ganz schönes Bild. Und in Bezug auf die therapeutische Arbeit heißt es zum Beispiel, das ist mir eben aufgefallen, dass es ganz konkrete körperliche Aspekte wie zum Beispiel Muskelspannung oder bestimmte Bewegungen, dass das angeschaut wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre bei dir in Therapie, heißt es dann, dass ich damit rechnen muss, dass ich auf jeden Fall ganz konkrete körperliche Übungen zu tun habe, sage ich mal, oder ja, auch vielleicht als Hausaufgabe tatsächlich kriege.
Also das Grundgerüst, was du da gerade beschrieben hast, das kann ich dir einfach jetzt hier einmal in einer Übung sogar kurz erklären. Okay. Das ist ganz einfach. Falt mal deine Hände.
Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich falte meine Hände.
Genau. So, jetzt hast du deine Hände gefaltet. Wie hast du das denn eigentlich gemacht?
Ich habe die rechte und die linke Hand zueinander geführt und die Finger verschränkt.
Hast du es in dem Moment bewusst gemacht oder ging das einfach?
Bewusst insofern, dass ich sozusagen deiner Anweisung Folge leisten wollte, aber über die Bewegung an sich habe ich nicht nachgedacht, nein.
Und jetzt schau mal deine Hände genau an.
Ja.
Wie hast du die denn gefaltet? Musst du nicht unbedingt beschreiben. Das kann auch jeder zu Hause einmal ausprobieren. Einfach gucken. Und jetzt kannst du sie und liebe Hörerin sie auch wieder auseinandernehmen und jetzt anders falten.
Mhm. Ja.
Wie fühlt sich das an, das anders gefaltet der Hände?
Also vielleicht kurz zur Erklärung. Ich hatte zuerst die Finger verschränkt. Jetzt habe ich im Prinzip die ganzen Hände ineinander gelegt. So ein bisschen, als würde ich mir selber die Hand schütteln. Ja, es fühlt sich flächiger an, sage ich mal. Mhm. Die Finger sind einfach jetzt enger zusammen und nicht verschränkt. So würde ich es beschreiben, ja.
Und das ist im Endeffekt schon die Quintessenz des Sexo-Corporell. Du hast einen Zustand am Anfang gehabt, der irgendwie unbewusst, vielleicht in Phasen doch auch bewusst gemacht hat. Wir haben dann einmal, du hast einmal ganz genau mit mir drauf geschaut, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und jetzt habe ich dir eine Anweisung gegeben, in der du einfach mal das anders ausprobierst. Und du könntest jetzt ja wahrscheinlich noch in 5 anderen Arten deine Hände falten. Und dann fühlt sich das am Anfang auch mal ein bisschen komisch an. So faltest du ja sonst nicht deine Hände, ne? Ja. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich falte jetzt immer so meine Hände, wäre das komisch. Und irgendwann ist aber diese Form des Händefaltens die noch sehr neue, die normale. Mhm. Und so ist es im Sexo Corporel auch. Ich schaue mit den Leuten, wie der Ist-Zustand des Sexes ist. Da gibt es ganz viele Sachen, die funktionieren. Bei jedem gibt es einfach ganz viel, was funktioniert, sonst hätten sie ja keinen sexuellen Körperzugang.
Also und versuchst auch nicht nur defizitär drauf zu gucken, sondern auch zu gucken, was...
Gar nicht defizitär. Ja, ja. Das ist, jeder hat ja in irgendeiner Form einen Körperzugang und ist ein sexuelles Wesen. Und die, die Solo-Sex haben, die Paar-Sex haben, da kann ich auch schauen, auch wenn da gerade kein Solo-Sex vorhanden ist. Wir schauen, was da für ein Körperzugang ist und auf dieser Basis arbeite ich mit den Leuten weiter. Mhm. Ich schaue, welche Rezeptoren können sie an sich bedienen? Sind es Reibungsrezeptoren? Können sie sich flächig gut anfassen? Und darüber spreche ich mit den Klienten. Und gebe halt so Übungen nach Hause, wie zum Beispiel mal beim Duschen, nicht einfach das Geschlechtsteil einfach waschen, sondern auch mal genau hinfühlen mit der Seife. Das ist halt was, was man einfach jeden Tag mit einbinden kann, wenn man duscht. Mal genau zu fühlen, was fühle ich da eigentlich.
Und fängst du dann auch mit solchen Übungen wie jetzt bei mir, also mit einer, ja, das war ja wirklich eine kleine Körperübung, sage ich mal, mit den Händen, fängst du dann auch so an, um so Hemmungen oder Ängste abzubauen? Also, dass du eben nicht gleich mit denen drüber sprichst, wie sie jetzt sich beim Duschen berühren, sondern eben so langsam aufbaust.
Das dann, ist oder? Ein ganz langsames Rantasten. Man merkt bei den Klienten, wie schnell auch schon im Sprachgebrauch, wie schnell man da dran kommt, auch ja, sich anzufassen. Also es ist zum Beispiel so ein Sprachgebrauch wie ja da unten, ist halt schon einfach eine größere Entfernung als ein Mensch, der sagen kann, ich habe eine Vulva, ich habe einen Penis und ich fasse die auch gerne an.
Da sind wir wieder bei dem vom Anfang, ne? Das ja. Worte dafür haben.
Genau, ja. Also das... Und das ist das Schöne am Sexu Corporal. Es ist eine weitere Säule neben dieser Körper-Geist-Einheit und diesen unterschiedlichen Komponenten, die du beschrieben hast, ist die dritte Säule ist, dass Sexualität ein Lernprozess ist. Also da, wo wir jetzt sind, da können wir auch weiter lernen.
Ja, das ist ja eigentlich wirklich mal eine optimistische Sichtweise. Dass man sagt, es ist erlernbar und man kann auch immer noch was dazu lernen. Das klingt ja so ein bisschen banal, aber am Ende des Tages ist es ja hoffentlich auch eine Erleichterung oder kann es eine Erleichterung sein, ne? Die Perspektive, dass man noch was verändern kann oder dazulernen kann.
Ja.
Ja. Ja, für manche ist es vielleicht überraschend, dass sich Sexualität auch ein Leben lang entwickelt und auch ein Lernprozess ist und sich auch immer wieder verändern kann. Die Grundlagen werden ja aber in der Kindheit und Jugend gelegt. Was würdest du denn sagen, wie kann man als Eltern denn unterstützen, dass mein Kind, sagen wir mal, ein freundschaftliches Verhältnis zu sich und zur eigenen Sexualität entwickeln kann?
Also da sind wir schon wieder bei der Sprache. Mhm. Damit fängt es an, dass man als Eltern haben die Möglichkeit, ihrem Kind auch einfach Worte in den Schoß zu legen. Das fängt mit korrekter anatomischer Bezeichnung ein. Regt mich selbst als Mutter immer auf, wenn in Kinderbüchern falsche anatomische Beschreibungen, meistens bei den Mädchen, also ausschließlich bei den Mädchen stehen. Und dann auch also Jungs haben meistens einen anderen Zugang zu ihren Geschlechtsteilen, weil sie es einfach sehen können. Mhm. Mädchen können es nicht sehen und sie können es auch selten bei ihrem Gegenüber sehen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Eltern nackt zu sehen. Sehen Mädchen das bei ihren Müttern auch nicht, weil die Vulva einfach nicht offensichtlich da ist.
Ja.
Aber auch über sowas zu sprechen.
Mhm.
Und dann auch so erlauben, dass Berührung... Also der Lernprozess ist so, die Kinder berühren sich und da ist kein Bewusstsein für eine sexuelle Handlung. Aber es ist nötig, dass sie sich berühren, damit diese Rezeptoren, die da sind, auch Gefühle wahrnehmen können. Mhm. Jeder kennt es vielleicht, manche kennen es nicht jeder, aber wenn sie eine Verletzung hatten und da war lange ein Gips, ein Verband drüber und dann fassen sie sich das erste Mal an, das fühlt sich ganz komisch an, obwohl der andere gegenüberliegende Arm oder Bein sich viel präsenter ist. Und genau so ist es bei den Geschlechtsteilen auch, wenn die nicht regelmäßig berührt werden, dann und diese Rezeptoren, Nervenbahnen, Synapsen im Hirn bedient werden, dann verlieren die diese Empfindlichkeit. Und bei Kindern ist das ein bewusster, also erstmal müssen sie die Rezeptoren bedienen, dann entsteht überhaupt ein Bewusstsein dafür, ach, ich fühle da unten was, und irgendwann später können sie das mit sexueller Erregung verbinden.
Wie begegnest du denn so Stimmen, die sagen, ja, aber die Kinder und auch gerade Richtung Schule, das ist doch alles übersexualisiert, und das ist ja eher die Problematik, dass die dann vielleicht schon viel zu früh mit Pornografie und problematischen Inhalten konfrontiert werden? Wie, wie reagierst du auf solche Ängste?
Ich finde immer Aufklärung ist irgendwie sinnvoller als das, ja, also die Ängste finde ich berechtigt. Mhm. Das Internet macht alles möglich, aber verhindern lässt sich das nicht, sondern eher ein achtsamer Umgang damit, was sehe ich da eigentlich? Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem jungen Mann, der sagt, ich weiß gar nicht, ob ich normal gebaut bin. Ich habe ihn gefragt, wo er seine Informationen herbezieht, und er hat natürlich ausschließlich gesagt, aus Pornos. Aber in Pornos werden Männer gecastet nach der Größe ihres Penis, und er hat sich auch ausschließlich Pornos mit großen Penissen angeschaut. Und das ist natürlich eine Realität, ja.
Und halt idealisiert, ne?
Genau,
also, ja. Das heißt, du plädierst aber auch schon ganz klar dafür, dass auch die Institutionen, die pädagogischen, da in der Verantwortung sind, im Sinne von da bei der Aufklärung mitzuwirken. Also Sexualkundeunterricht in der Schule und weiß nicht, wie du es jetzt im Kindergarten zum Beispiel siehst, ob du denkst, dass es da auch noch vielleicht Nachholbedarf gibt. Weiß nicht, wie da dein Einblick ist.
Also ich glaube, da bewegt sich einfach gerade ganz viel. Mhm. Ich habe selber in sexualpädagogischen Projekten mitgearbeitet, und ich finde es schwierig, also so anatomische Sachen im Biologieunterricht, das ist da gut platziert, da kann man auch eine Note für geben. Mhm. Aber zum Beispiel mit einem Lehrer über Petting zu sprechen und ob meine Vulva anschwillt und ich dadurch feucht werde, und das kann man so schlecht mit Noten verbinden, finde ich. und ich möchte auch nicht, dass irgendein Lehrer da, also ich möchte das keinem Lehrer zumuten. Ich weiß auch manchmal nicht so genau, ob das in jedem, also ich würde mir wünschen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Schulen wirklich so sexualpädagogische Projekte.
Ja, also mit externen Institutionen zusammenarbeiten und so, ja.
Das halte ich für sehr sinnvoll. Und auch da müssen natürlich die Kräfte gut geschult sein, ne?
In meiner Blase fühlt es sich so an, als wäre ein Thema rund um Sexualität gerade sehr sehr umtriebig, sehr präsent, das Thema von Diversität und fluiden Geschlechtern und Gender und dass da ganz viel in Bewegung ist, dass es gefühlt ploppen mehr Bekanntschaften auf, wo man dann, aha, da gab es irgendwie einen Wechsel von Mann zu Frau oder umgekehrt. Ist das nur so ein Eindruck in meiner Blase, oder ist es schon so, dass da auch mehr an die Öffentlichkeit drängt so in letzter Zeit, dass das auch öffentlicher besprochen wird und dass die Menschen sich vielleicht auch trauen, mehr nach außen zu gehen und sich Beratung zu holen?
Also das ist jetzt bei mir in der Praxis kein so ein großes Thema, weil es da auch einfach Beratungen gibt, die da eher sich für anbieten. Allerdings ist bei uns in der Ausbildung schon auch oft das Thema, dass manche Menschen ihr Geschlecht wechseln und dann wieder zurückwechseln. Mhm. Und wir uns schon so intern fragen, ob die sexuelle Identität, wird auch in der Therapie besprochen, ob das mit unserer Therapieform auch gelöst werden könnte, um den sexuellen Körper, den man ja hat, eher zu besetzen. Mhm. Also wenn ich mich als Frau nicht so wohl fühle, phasenweise habe ich immer nur gesagt, ich bin nicht hetero, aber was bin ich denn? Bin ich jetzt wirklich lesbisch? Und habe mich auch in meinem Körper unwohl gefühlt. Ist die Frage, ob das heute vielleicht dazu geführt hätte, dass ich gesagt hätte, vielleicht bin ich doch eher ein Mann. Mhm. Ja.
Also da ist noch so, ja. Ich höre jetzt so raus, dass das auch in dem, oder sag ich mal, in der Community der
wabert, ja.
Ja, genau, dass da irgendwas im Gange ist. So.
Aber bei uns wabert zum Beispiel gerade, und das ist sehr konkret in der Therapie zu spüren, wir haben immer mehr junge Männer, die in partnerschaftlichen Sex eine Anorgastie haben.
Was ist das?
Den partnerschaftlichen Sex nicht zum Orgasmus kommen.
Mhm.
Und das wird einfach mehr über die Zeit. Und diese jungen Männer beschreiben halt alle ein Leben und eine Partnerschaft, die mit sehr viel Druck und sehr viel Verpflichtungen verbunden ist. Also die müssen einfach unfassbar viel können und leisten und bauen sehr viel körperliche Spannung auf. Eine Diagnostik ist bei mir halt auch so auf Körpersprache zu achten, wenn die Leute was erzählen, ob sie anspannen oder sich entspannen. Und da ist unfassbar viel Spannung in diesen jungen Männern und das ist nicht unbedingt hilfreich bei der Sexualität.
Mhm.
Ist auch in allen Fällen.
Ja, spannend, weil man jetzt oberflächlich betrachtet ja eher so das Bild grassiert, dass Männer ja sehr unproblematisch zum Orgasmus kommen können und da jetzt eher selten Schwierigkeiten haben. Ne? Das steht dem ja so ein bisschen entgegen.
Ja, genau. Ja.
Falls uns jetzt jemand zuhört und so ein bisschen ins Grübeln kommt, ja, irgendwie sollte ich vielleicht mal mir da Hilfe holen, Beratung holen, würdest du sagen, ist es immer dann sinnvoll, wenn man echt so einen Leidensdruck hat mit einem Thema, mit seiner Sexualität? Oder gibt es Signale oder Anlässe, wo du sagst, naja, da kann man ruhig auch schon mal irgendwie hinschauen und sich Hilfe holen oder Beratung holen?
Also das Sexocorporal bietet beides. Es gibt in meinem Ausbildungsinstitut zum Beispiel auch Kurse für Paare, die einfach sagen, ach, wir möchten uns mal mit unserer Sexualität beschäftigen. Und das ist zu finden unter cis.ch.
Mhm. Verlinke ich dann im Online auch, ja.
Genau.
Mhm.
Und ja, es sind natürlich auch Paare bei mir, die sagen, ja, wir haben eigentlich andere schwerwiegendere Probleme, das mit der Sexualität funktioniert schon irgendwie. Aber es ist beim Sexocorporal ja so, ich betrachte ja den Ist-Zustand und kann da ja auch sagen, okay, sie hätten auch die Möglichkeit, in die Richtung noch weiterzuarbeiten.
Vielen, vielen Dank, Amelie, für deine Zeit und für das Gespräch.
Dankeschön.